So, herzlich willkommen zum nächsten Vortrag über Bildungssysteme nachhaltig digitalisieren von Andreas Mund, Andreas Grupp und Frank Schiebel. Und ich würde an euch übergeben. Gut.
Vielen Dank für die Einführung. Ich wünsche einen wunderschönen Vormittag. Wir freuen uns sehr, dass so viele gekommen sind. Mein Name ist Frank Schiebel. Die Kollegen, der Herr Mund, haben viele von Ihnen gerade oder von euch gerade schon kennengelernt. Der hat gerade einen Vortrag gehalten. Der Herr Grupp hier, wir sind alle drei Lehrkräfte in Baden-Württemberg, an unterschiedlichen Schularten mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Was uns zusammengeführt hat, ist, wir kennen uns von Lehrerfortbildungen, die wir zum Teil gemeinsam halten und haben während der Corona-Zeit ein paar BBB-Server aufgesetzt, um in Baden-Württemberg die Schulen mit Videokonferenzen zu versorgen. Und wir wollen euch heute an unseren Erfahrungen teilhaben lassen und welche Schlüsse wir daraus ziehen, was man tun kann. Das Ganze, was ich erzählen werde, ist relativ stark auf Baden-Württemberg natürlich festgelegt, weil wir dort eben arbeiten und das gemacht haben. In anderen Bundesländern sieht es zum Teil anders aus, aber wir denken, da sind auch Erfahrungen dabei, die man eventuell übertragen kann. Kontaktdaten sind da drauf, das heißt, die Präsentation ist sicherlich irgendwann irgendwo verfügbar. Wenn da Fragen sind, kann man uns immer erreichen. Ja, dann fange ich einfach mal an und beame uns zurück in den Januar 2020. Da sah es in Baden-Württemberg folgendermaßen aus. Also die Schulen hatten da natürlich auch irgendwie so Schulnetze und halt Computer rumstehen und sowas. Und ein zentraler Baustein damals war Bellevue, das ist das Landeshochschulnetz Baden-Württemberg. Die sind eigentlich dafür da, die Hochschulen mit IT-Diensten zu versorgen, in breitester Front. Und was später vielleicht noch wichtig wird, das Bellevue untersteht dem Wissenschaftsministerium, nicht dem Bildungsministerium. Und deswegen war das praktisch so eine inoffizielle Joint Venture, die in den Jahrzehnten davor eigentlich hervorragend funktioniert hat. Und Bellevue hat die Schulen versorgt mit Diensten, wie zum Beispiel, man konnte dort hinschreiben und konnte sagen, ich hätte gern Moodle, also so eine Lernplattform. Oder ich möchte eine Homepage hosten oder ein Wiki oder sonst was, dann hat man da Webspace bekommen können. Die haben da unter wichtige Infrastrukturdienste, also früher, bevor es Let's Encrypt gab, konnte man SSL-Zertifikate bekommen und lauter solche Dinge. Das heißt, das war eigentlich eine sehr, sehr nette Sache. Hervorragender Support, also hat man immer kompetente Leute im Telefon gehabt. Und so sah das halt aus. Es gab E-Mail für die Kollegen, so eine VPN-Verbindung, dass man vom Schulverwaltungsnetz ins Landesverwaltungsnetz kam, hat alles dieses baden-württembergische Hochschulnetz abgewickelt. Vor März 2020 war es so, dass etwa 1000 Schulen diese Dienste aktiv genutzt haben, also richtig, also die Möglichkeit hatten alle, aber nicht alle haben es genutzt. 1000 waren so die Power-User, haben also auch Moodles benutzt und sowas schon. Und dann kam natürlich irgendwann der März 2020, da ist unten die Zeitleiste zu sehen. Am Donnerstag, den 12. war es in Baden-Württemberg so, da ist es schon so ein bisschen durchgesickert, dass die Kultusministerin sagt, ja, wahrscheinlich müssen wir die Schulen zumachen. Und die Schulen sind natürlich ein bisschen nervös geworden. Und was dann passiert ist, ist eine wahnsinnige Sache von Bellevue. Und zwar haben die praktisch, ich sage nachher noch was dazu, wie das lief, innerhalb eines Wochenendes, also dieses Wochenende 14., 15. plus Montag 16., haben die praktisch die 1000 Moodle-Instanzen für die Schulen hochskaliert auf 5000. Also am Wochenende oder Montag, den 16.03. hat jede baden-württembergische Schule Zugriff auf ein Moodle gehabt. Und am 16.03. war dann der letzte Tag, wo wir in Baden-Württemberg die Schüler gesehen haben. Und ab 17.03. waren wir im Fernunterricht. Und parallel dazu, also das war praktisch diese Geschichte, die Bellevue gemacht hat, wir waren dann, also Baden-Württemberg war dann auch so ein bisschen in den Schlagzeilen, das hat nicht so gut funktioniert, es hat alles irgendwie gehakt. Klar, wenn da dann alle praktisch in den Fernunterricht gewechselt sind und was da ein bisschen bitter war von der Art und Weise, wie die das gemacht haben, Bellevue hat bei einen Stapel Server rumliegen gehabt, den sie eigentlich für was anderes einsetzen wollten und die haben sie dann genommen, um die neuen Moodles hochzuziehen. Mit dem umgekehrten Problem, dass die 1000 Schulen, die schon ein Moodle hatten und es auch intensiv genutzt haben, die natürlich auch nach dem Umstellung auf Fernunterricht ganz massiv genutzt haben, die sind natürlich nachher in die Wand gefahren, weil die auf den alten Servern waren. Das heißt, da war nicht genügend Power da. Die neuen Moodles, die liefen ganz gut, aber die alten, die haben dann gezockt und dann kam das eben so in der Zeitung, wie es kam. Eigentlich, also sie haben das auch relativ schnell dann in den Griff gekriegt. Also insgesamt muss man sagen, da gibt es eigentlich nicht viel zu meckern. Aber die Resonanz in der Presse war leider nicht so gut, wie sie hätte sein können. Im Hintergrund war es dann so, also da muss man den Namen auch sagen, der Herr Krupp, der hat relativ früh erkannt, dass das mit den Videokonferenzen eben auch irgendwie interessant sein könnte und hat dann also angefangen, im Rahmen der Lehrerfortbildung, also Leute, die er kennt, anzusprechen und dort hintenrum praktisch Gespräche zu führen, wie man das denn möglicherweise schaffen könnte, dass man so ein Live-Klassenzimmer anbieten kann. Und das erste Treffen, da haben wir jetzt im Vorfeld für den Vortrag hier auch die Protokolle nochmal rausgesucht, war am 22.03. haben wir uns zum ersten Mal virtuell dann getroffen in so einem kleinen BBB-Server und haben überlegt, wie man das machen könnte. Und am 31.03. haben wir die ersten Server online gehabt, wo die ersten Testschulen praktisch angefangen haben, auf dem BBB zu unterrichten. Was wir jetzt vielleicht noch wissen muss, ist Folgendes: Die Situation bis dorthin mit der digitalen Bildungsplattform in Baden-Württemberg war die, zunächst mal hat das Land lang versucht, LABW zu etablieren. Das war so ein Open-Source-Projekt, das so ein bisschen zu Tode gesteuert wurde. Also an sich war das, glaube ich, gar keine so schlechte Idee, wurde aber halt echt schlecht gemacht. 2018 kam da das aus. Dann hat die Frau Eisenmann die Stabsstelle Digitalisierung eingerichtet, die ab 2019 praktisch eine neue digitale Bildungsplattform an den Start bringen wollte. Und die haben von Anfang an auf Hyperscaler und Outsourcing gesetzt. Also mit anderen Worten, letzten Endes hatte man manchmal so das Gefühl, die wollen halt Office 365 durchsetzen für alle Baden-Württemberger Schulen und dann sagen, okay, jetzt haben wir das Problem gelöst. Und das hat dann im Endeffekt dazu geführt, dass wir 2020 im März von Seiten des Kultusministeriums eben die Situation hatten, wir hatten nichts. Und wir konnten auch nichts. Also es gab kein Know-how am Kultusministerium, im Endeffekt das Problem irgendwie anzugehen. Und wenn ich natürlich im März 2020 irgendwo angerufen habe und gesagt habe, ich würde gern einkaufen, das war ein bisschen schwierig, weil da halt sehr viele am Telefon hingen. Das heißt, das Kultusministerium hat dann erstmal im Prinzip gesagt, okay, wir machen jetzt mal die Schulen zu, schöne Gegend. Und die Sache, wo ich jetzt gesagt habe, wo Bellevue übers Wochenende die Anzahl der Moodles von 1.000 auf 5.000 erhöht hat, das ist das Zitat von einem Mitarbeiter von Bellevue, das er in einem Interview mit Heise zum Besten gegeben hat. Und genau so war es einfach. Also die sind in ihrer Freizeit, sind die hin, haben übers Wochenende das gemacht. Am Freitagabend haben sie praktisch mal angeboten, sie könnten was machen. Also sie haben angeboten. Es war nicht so, dass gefragt wurde, sondern sie haben gesagt, wir hätten hier Server, wir könnten. Und dann hat Kumi gesagt, ja, machen Sie mal. Und die haben das dann hingebracht. Da habe ich mich vertippt auf der Folie, das war natürlich 3.2020. Das hat, also im Endeffekt war dann natürlich klar, es ging nicht. Dann kam ein Schreiben vom Ministerialdirektor, wo mehr oder weniger drin stand, ihr dürft machen, was ihr wollt, Hauptsache es gibt Unterricht, Datenschutz ist wurscht. Und das haben natürlich viele Schulen auch als Freibrief genommen, natürlich, um dann eben kommerzielle Dienste loszutreten. Genau. Insgesamt hat sich also innerhalb von zwei Wochen haben sich praktisch zwei so Teams konstituiert von unten nach oben, die dafür gesorgt haben, dass die Schulen eigentlich schon ganz gut arbeiten könnten, trotz der schlechten Presse. Also alle Schulen hatten einen Moodle und es hatten noch nicht alle einen BBB, das muss man fairerweise sagen, weil wir am Anfang auch erstmal lernen mussten, da sagt gleich der Herr Mund was dazu, wie wir das machen können, also wie das BBB skaliert und so weiter, da die technischen Sachen kommen jetzt gleich. Aber im Prinzip hatten wir zwei Teams am Start, die das dann ganz gut gemanagt haben oder wo klar war, die können es managen. Und diese beiden Teams haben tatsächlich in Baden-Württemberg auch durch die gesamte Pandemie getragen. Genau, dann gebe ich das Wort an den Andi.
Presenter. Jo, ein paar technische Details, ohne da zu tief einzusteigen, weil ja, es wäre nicht mehr aktuell und aber wir konnten es, oder ich zumindest konnte es mir nicht verkneifen, die Troch noch hier einzubringen. Wir haben gestartet, da hat eigentlich noch niemand, mein so Videozeugs, das gibt es ja schon lange, aber so richtig gebraucht hat man das ja nicht und auch nicht, vor allem nicht in dem Rahmen, dass man da ganzen Unterricht drüber abwickeln muss. Oder dass das Einzige ist, was man hat. Und wir haben dann, es war ja dann, wurde schon erwähnt, klar, alle haben auf einmal da Rechenkapazitäten braucht in den Rechenzentren und es war dann nicht mehr so leicht, da genau die Hardware zu bekommen und anzumieten, die man da vielleicht bevorzugt gehabt hätte. Und was wir halt gehabt haben, wir haben riesengroße Maschinen im Prinzip gehabt, oder ja, sagen wir, kommt immer relativ, aber wir haben 64 Threads gehabt und Hauptspeicher auch mehr als genug. Und zu dem Zeitpunkt war das so, dass wir haben jetzt da auch nicht eine riesen Expertise gehabt, aber dass halt dieser Node, dass es halt einen Node-Prozess gibt, der hauptsächlich da die Last trägt und dass der halt eigentlich mit diesen vielen Kernen eigentlich gar nichts anfangen kann. Und dann haben wir uns überlegt, wie können wir trotzdem das Beste aus den Maschinen rausholen. Und es, ja, direkte Erfahrung hat zu dem Zeitpunkt noch niemand so richtig gehabt. Und es war aber klar, wenn man das da was machen will, dann reichen da nicht ein, zwei, drei oder fünf Maschinen, dass sich jeder um eine kümmert, so nach dem Motto, sondern dass das massiv skalierbar sein muss. Und wir haben dann gestartet mit Debian Stable Buster als Basis. Und das Ubuntu, wer das ein bisschen kennt, das ist so, dass die eigentlich so ein Skript haben, das basierend auf dem Ubuntu dann dieses Videosystem einrichtet und konfiguriert. Und wir haben das dann in so System-D-Endspan-Containern gemacht, um möglichst obwohl wir mehrere Instanzen auf einer Hardware haben, dass wir möglichst hardware-nah sind, dass wir da halt wirklich nicht irgendwie mit Virtualisierung dann weitere Abstraktionslayern dazwischen haben, sondern dass wir direkt einen Kernel haben, der das alles managt. Und haben da anfangs, haben wir halt, ja, mal im Prinzip, wir konnten auf eine so eine Kiste, konnten wir 28 BBB-Instanzen drauf machen. Das hat sich dann immer weiter verbessert, einmal das Big Blue Button und wir haben dann ist da immer die Frage, wo ist da der nice Spot, wo ist das beste Verhältnis an Instanzen und wie viel jeder Instanz zur Verfügung steht. Da hat man dann halt ein bisschen Erfahrung gesammelt. Aber so haben wir mal gestartet. Und dann war auf jeder Rechner noch so ein Co-Turn, so ein
Turn-Server.
Ja, genau, so ein Turn-Server, einfach mit der Network Address Translation Problematik, dass das halt auch gut funktioniert, wenn man da in den verschiedenen Schulnetzen, was da alles gibt. Und dann haben wir das mit Ansible gemacht, eben gerade wegen der Skalierung und haben dann den Scalite-Server, der auch ja an dem Big Blue Button-Universum sozusagen mit dabei ist, den haben wir zum Load Balancing verwendet. Also im Prinzip sah das dann so aus, dass die Leute hatten das, die Schulen hatten dieses Moodle und die konnten dann da als Aktivität eben so eine Big Blue Button-Aufgabe hinzufügen. Und dann wurde halt eine Big Blue Button Session gestartet. Über diesen Scalite Server wurde die zugewiesen, einen dieser Big Blue Button Server. Und wir hatten dann innerhalb 3 Wochen oder so, war das eigentlich schon, Ende März, Osterferien haben wir das gemacht und hatten dann ungefähr 40 Hosts. Ja, das ging so stückchenweise. Also ja, vielleicht nicht gleich am Anfang, aber wir konnten das dann immer weiter ausbauen, hatten dann schnell mal mehr wie 1000 Big Blue Button Server da am Start. So hat man dann das, bis zum Sommer hat man das dann relativ gut überlebt. Und dann war es ja so, dass man eigentlich, alle haben insgeheim gehofft, dass sich damit das Corona erledigt hat, nach dieser initialen Welle da. Und da kam ja der Sommer und da war ja eh erst mal wieder Sonnenschein und hat man das alles vergessen gehabt. Und ja, kann man niemand übel nehmen. Ich denke, es ist menschlich. Es gab zwar mahnende Worte, was da im Herbst dann auf uns wieder zukommt oder im Winter, aber insgeheim, denke ich, haben doch viele gehofft, dass das nichts Schlimmes mehr wird, sagen wir mal so. Bis dann halt November wurde und die Zahlen sind immer weiter gestiegen und dann wurde es Dezember und die Zahlen sind weiter gestiegen und dann kurz vor Weihnachten, vom 16. Dezember 2020, da war es dann klar, okay, man muss irgendwie Notbremse ziehen in den administrativen Behörden und man hat gesagt, okay, wir müssen jetzt wieder Fernunterricht machen. Okay, und ich kann mich erinnern, ich meine, es wären die letzten 2-3 Tage vor den Weihnachtsferien gewesen, wo dann alles wieder Fernunterricht war, Schulen waren eigentlich wieder dicht. Und das ist so ein Screenshot eben von diesem 16. Dezember. Und Da sieht man, das sind hier die verschiedenen Farben, sind diese Server, die haben alle jeweils eine gewisse Anzahl von Big, also die Hardware-Server und die Big Blue Button-Instanzen sind da immer dann aufsummiert. Und da hatten wir so rund gut 30.000 simultane Benutzer. Und jo, dann ging's, dann war Ferien, alle hatten sich da reingerettet, erstmal waren froh. Aber dann hat es schnell mal geheißen, ja, geht doch wieder los, müssen wir wieder was machen. Jetzt haben wir uns gerade halbes Jahr ausgeruht gehabt, seit dem Frühjahr. Wir brauchen 10-fache Kapazität. Okay, das kam an uns einfach die Anfrage, ja, wir müssen das soll skaliert werden um Faktor 10. Also diese 40 Hosts, die wir hatten, die sind auf knapp 300 sind die aufgestockt worden. Mittlerweile war das mit der Hardware war nicht besser geworden mit der zur Verfügung stehenden Hardware. Und wir mussten dann zum Teil halt auch ja, relativ schwache Server und so verwenden. Und unsere Infrastruktur ist einfach ein bisschen an Grenzen gekommen bei diesen knapp 40.000 bereits. Oder was heißt bereits, war irgendwie auch ein Stück weit zu erwarten. Und wir haben das dann nochmal hochskaliert und haben da, ja, will ich jetzt nicht im Detail drauf eingehen, haben da nochmal so eine Zwischen, man konnte es ja auch vorher nie austesten, okay, es war klar, nach den Ferien sind alle Schulen in Baden-Württemberg, werden den Zugriff darauf haben und ein Großteil von den Schulen wird es benutzen. Also, und man kann es im Prinzip vorher nicht testen, also nicht im Live-Betrieb. Also es wird gleich gewissermaßen ohne Probezeit wird das laufen können müssen, so mehr oder weniger. Und dann haben wir halt im Prinzip da uns so ein bisschen überlegt, wie wir das geschickt machen können. Und das wird man heute zum Teil anders machen. Manche Sachen wird man gleich machen. Insgesamt hat es ganz gut funktioniert. Also wir hatten dann in der besten Zeit, hier ist da so ein Screenshot, so sah das dann aus, da von der Benutzung, wobei man links die Skala gilt da nicht, weil das dann irgendwie das dann runter mittelt, wenn man so einen großen Zeitraum nimmt. Da oben sieht man die maximal simultane Teilnehmer, muss man immer sagen. Also beim ganzen Tag sind es dann, was weiß ich, wie viele waren da, ja, über 185.000 Teilnehmer waren das. Also und das, was uns die Leute von Big Blue Button mitgeteilt haben, das war, wir haben immer Kontakt mit denen gehabt, haben da auch zum Teil Beiträge ein bisschen leisten können, jetzt oder Feedback zumindest geben konnten, was die Weiterentwicklung und so angeht. Und das, was die uns mitgeteilt haben, war, dass unsere Infrastruktur eine der größten auf der Welt war. War oder, ja, muss man sagen, genau. Okay, dann, das war jetzt zu den technischen Details. Wenn es da genauer interessiert oder so, kann man gern einfach uns nochmal kontaktieren. Ansonsten gebe ich weiter an Andreas Krupp.
Genau. Ich möchte vielleicht noch mal kurz zur Motivation was sagen, warum wir das gemacht haben, weil man könnte ja jetzt auf die Idee kommen und sagen, es gab ja auch diverse andere Lehrkräfte im System. Wie kamt ihr auf die Idee? Und unser Treiber ist, wir sind eben bei Andi, wer im vorherigen Vortrag war es Debian Maintainer. Wir sind alle aus dem Linux, aus dem Open-Source-Umfeld und habe gesagt, das kann es nicht sein, dass mit der Freigabe von Google Workspace, von Microsoft 365, dass wir jetzt das quasi als die, ja, dass da die Mauer durchbrochen wird und die Schulen haben überhaupt keine Möglichkeit mehr, tatsächlich mit datenschutzkonformen Diensten, mit Diensten, die auch von europäischen Providern irgendwie gehostet werden, die quasi auch unserer eigenen Ökonomie zugutekommen, zu arbeiten und haben dann gesagt, nee, wir machen das tatsächlich auch durchaus ein Stück weit aus diesem Antrieb heraus. Ja. Die Quintessenz, die wir auch teilen, was nach der Pandemie quasi oder was man quasi über die Freedom Days sozusagen die Pandemie für beendet erklärt hat, was quasi als Ergebnis da rauskam, hat der damalige Landesdatenschutzbeauftragte, der im Januar das Schiff verlassen hat, bei einem Interview bei Netzpolitik.org mit diesen Zeilen eben ganz gut zum Ausdruck gebracht, dass über alle Institutionen hinweg, dass ihn das quasi am meisten geschockt hat, dass gerade staatliche Stellen einfach gesagt haben, gesetzliche Regelungen, insbesondere Themen auch wie EU-DSGVO, sind uns total egal. Wir investieren auch keine große Energie rein, das zu ändern, sondern wir geben einfach alles frei. Ja. Und das ist eben tatsächlich der betrübliche Teil. Und dieser betrübliche Teil setzt sich durch diese Generalfreigabe, die der Frank auf seiner Folie hatte, dass eben damals freigegeben wurde, die Schulen dürfen alles nutzen und das zumindest nicht im gleichen Ausmaß widerrufen wurde, wie es damals publiziert wurde, bis heute anhält. Das heißt, im Endeffekt läuft es darauf raus, eine nicht unerhebliche Anzahl an Schulen und ich nenne extra auch Lehrkräfte als ja, den eigentlichen Player, die sie ja entsprechend ausführen, nutzen weiterhin das komplette Portfolio. Auf Schwäbisch würde man sagen, schien scheißegal. Ne? Das heißt, sie hätten andere Möglichkeiten. Aber man bleibt bei diesem Liebgewonnenen, bei dem, was man kennt. Dieses Beharrungsvermögen, das menschliche Beharrungsvermögen ist da doch entsprechend groß. Und sie nutzen fröhlich weiterhin diese Dienste, insbesondere auch Mail-Services. Das ist etwas, was so auch für uns die Lehre in der Pandemie war. Ne? Ohne Mail-Services geht halt nichts. Ne? Ein Moodle-System schickt entsprechend, wenn in einem Forenbeitrag was drin ist, eine kurze Meldung entsprechend raus, dass es was gibt. Man muss sich per Mail unterhalten können. Das ist so dieser Basisdienst, auf dem die ganze Kommunikation entsprechend fußt. Und ohne das funktioniert es eben halt überhaupt nicht. Ja. Und da werden eben auch diese Mail-Services verwendet. Das heißt, sensitive Daten werden nicht nur in Form von Dateien auf irgendwelchen Cloud-Speichern abgelegt, sondern man schickt Notenlisten, man schickt Verhaltensmaßnahmen, man schickt Gesundheitszustände unverschlüsselt über Dienste, Thema Gmail zum Beispiel, bei denen in den AGBs ganz klar drinsteht, sie werden gescannt. Ja. Und dieser Zustand, der hält eben schlicht und ergreifend bis heute an, weil nichts wirklich aktiv dagegen entsprechend unternommen wird. Die betreffenden Lehrkräfte nehmen damit, und ich fokussiere wirklich auf die Lehrkräfte, weil wir wirklich der Meinung sind, Lehrkräfte müssten, ähnlich wie sie das in anderen Ressorts ihrer Tätigkeit auch machen, auch im digitalen Bereich in irgendeiner Form zu einer ethischen Grundhaltung kommen, die sie dann entsprechend in ihrem Berufsleben auch leben. Ich sehe schon einige kopfschüttelnd lachen. Aber ja, das muss das Ziel sein, anders werden wir das nicht hinkriegen. Also diese Lehrkräfte haben wissentlich in Kauf genommen, dass damit eben sensible Inhalte bei irgendwelchen Anbietern landen, dass ein Tracking in unterschiedlichster Form entsprechend stattfindet und, was überhaupt nicht auf dem Fokus ist, dass wir damit ja, unserer eigenen Wirtschaft, der europäischen Wirtschaft, von vorn bis hinten schaden. Das betrifft Entwickler von Software, die sich einen abentwickeln. Die Software wird nicht entsprechend eingesetzt. Nextcloud GmbH ist zum Beispiel ein baden-württembergisches Unternehmen mit 500 Meter Entfernung zum Kultusministerium. Und wir haben nach wie vor keine Nextcloud, die flächendeckend für die Schulen in Baden-Württemberg zur Verfügung steht. Ja. So. Insofern auch der ökonomische Aspekt, dass wir von Arbeitsplätzen bis hin zu Rechenzentren quasi unsere eigene Infrastruktur nicht ausbauen. So, und das alles findet statt, obwohl das Land durchaus, man könnte über die Ausbaustufen noch nachdenken und über die Supportmöglichkeiten, aber das Land bietet weiterhin eben diese Dienste entsprechend an und es würde die Möglichkeit geben, zu wechseln. Insbesondere da jetzt auch wieder Luft ist, sich damit zu beschäftigen und das findet eben nicht statt. Ne? So, könnten die Schulen denn überhaupt schon digital souverän arbeiten? Also würde es diese Möglichkeit geben? Da könnte man sagen, naja, die Lehrkräfte zumindest, ja, dann hoffentlich demnächst ein kleines bisschen, weil jetzt diese Woche auf der Didakta dann nochmal so der letzte Baustein der sogenannten digitalen Bildungsplattform, der Nachfolger von der 2018 gescheiterten Ella, publiziert wurde, nämlich dass die Lehrkräfte einen digitalen Arbeitsplatz bekommen. Ja, weil zumindest in Baden-Württemberg, das betrifft aber auch diverse andere Bundesländer, ist es so, dass Lehrkräfte nicht nur keine Gerätschaften haben, also Laptops, Tablets, sondern man hat auch keine E-Mail-Adresse. Das heißt, von Gmail über Yahoo und AOL und Hotmail und Outlook.com und wenn man Glück hat, ist man bei einer GMX-Adresse, ist quasi der ganze Zoo entsprechend verbreitet. Und über diese Mailkunden wird dann auch fröhlich entgegen irgendwelcher Richtlinien, weil das papierisch eben geduldig wird, dann entsprechend mit sensitivsten Daten operiert. Und das geht eben aus unserer Sicht überhaupt nicht. So, und das soll jetzt mit dem digitalen Arbeitsplatz gelöst werden. Der basiert auf der dPhoenix Suite. Da wurden einzelne Komponenten ausgewählt, vermutlich aus fiskalischen Gründen. In der Testversion, mit der so ein paar Pilotschulen jetzt rumgetestet haben, ist da eben insbesondere Mail auf Basis von Webmail drin, weil die Protokollebene ist gesperrt, also man kann quasi nur Webmail machen. Genau. Da ist Open Exchange entsprechend verbaut und um die Dateien zu speichern und damit arbeiten zu können, ist quasi eine Nextcloud und ein Collabora verbaut. Ja, und that's it. Ja. Auf Protokollebene wird das schwierig, aber damit wäre jetzt zumindest mal der Arbeitszeitanteil, den jetzt wir so irgendwo, also eine genaue Erhebung habe ich dazu nicht, also da gibt es jetzt keine wirklich belastbaren Daten, aber ich sage jetzt mal, eine Lehrkraft hat unter 5% ihrer Wochenarbeitszeit, beschäftigt sie sich tatsächlich mit irgendwelchen Verwaltungstätigkeiten. Das heißt, der größte Teil ist nicht Notenlisten pflegen und sonst irgendetwas, sondern der größte Teil ist eben Unterrichtsvorbereitung, Unterricht halten, Unterricht Nachbereitung, Übungsaufgaben stellen. Das sind keine personenbezogenen Daten im Normalfall. Das heißt, die kann ich ganz normal handeln, die kann ich ganz normal auf entsprechend öffentlichen Plattformen oder auf rein passwortgeschützten Plattformen entsprechend abhandeln. Aber der wichtige Punkt ist eben, die Schüler und die Schülerinnen und die Schüler sollten natürlich auf der gleichen Plattform sein, denn sonst habe ich ein Problem, ne? So, und das ist eben, und da sind wir bei dem ätzenden Punkt, der, glaube ich, sämtliche Bundesländer in unterschiedlichem Maß betrifft, dass wir in Deutschland ja nicht nur diesen Föderalismus vom Bund zu den Ländern haben, sondern die Länder haben dann intern nochmal die Aufteilung, dass für die Schulen, also Gebäude, aber auch die sächliche Ausstattung, sprich alles, was mit IT zu tun hat, auch Server, auch den Betrieb von Serverdiensten, die Sachaufwandsträger zuständig sind. Also sprich die Landkreise, die Städte, die Dörfer. Und die haben zwar irgendwie auch noch mal so ein gemeinsames Gremium, aber im Endeffekt entscheidet jede Stadt selber, was sie entsprechend tut. Und die Mail-Kommunikation findet deshalb vorläufig und vermutlich noch auf nicht absehbare Zeit, solange daran nichts geändert wird, fröhlich weiterhin über die Schüler-Accounts statt. Die, wenn man so auch so aus dem Bauch raus Erhebungen macht, wenn man sich auf den Moodle-Servern einfach mal anschaut, welche Mailadressen sind vertreten, eben ganz, ganz massiv Gmail-Adressen verwenden. Ne? Weil sie haben Android-Devices, da ist eh schon ein Gmail-Account drauf. Für die Play-Services, ne, dann nehme ich den eben auch. Ne? So. Und die Problematik dahinter kennen sie nicht, die wird nicht ausreichend in den Schulen vermittelt, sage ich jetzt mal ganz klipp und klar. Und damit haben wir genau diese Situation. Wir haben weiterhin keine gemeinsame Datei-Cloud, weil nur die Lehrkräfte haben eine Nextcloud. Es gibt weiterhin keine Lösung für einen gemeinsamen Messenger, weil in der digitalen Bildungsplattform gibt es zwar einen Messenger, der lautet aber Streama Works und die Schulen haben keine Lizenzen, nur die Lehrkräfte haben Lizenzen. Ja. Geniale Situation. Und damit der Löwenanteil von der Arbeitszeit von der Lehrkraft findet damit überhaupt nicht auf Basis professioneller IT-Standards statt. Ich habe zum Beispiel keine Syncing-Möglichkeit, auch mit dieser Nextcloud. Link-Sharing ging, habe ich ausprobiert oder konnte ich ausprobieren lassen. Federated Cloud-Sharing, dass ich von einer Nextcloud auf die andere Nextcloud tatsächlich irgendwie Dateien rüberschieben lasse, vollautomatisch irgendwelche Ordner, hat nicht funktioniert. Diese Freigabe war gesperrt. Im Endeffekt läuft es darauf hinaus, auch mit dieser Zuständigkeitsgeschichte, dass eine Zersplitterung der Landschaft in unserem Bundesland, das betrifft aber wie gesagt auch andere Bundesländer in unterschiedlichem Ausmaß, eine Zersplitterung schon da ist und noch weiter um sich greifen wird, dass nämlich Stadt A sagt, ja, wir nehmen Microsoft 365, die andere nimmt Google Workspace, die andere setzt irgendwelche eigenen Lösungen auf, die andere nimmt einen Dienstleister, die andere nimmt irgendeine Open-Source-Lösung und wir werden eine Zersplitterung haben, die eigentlich aus meiner Sicht nicht handelbar ist und es kann nicht im Interesse des Bildungssystems sein, das entsprechend tatsächlich auch so zu haben. Wo fehlt's? Was bräuchte es? Naja, ich habe es vorher schon gesagt und habe das Schmunzeln hier so in der mittleren Reihe gesehen. Er schmunzelt schon wieder. Aber aus meiner Sicht läuft es darauf hinaus, das Bildungssystem in Deutschland oder das Bildungssystem in Europa muss sich in irgendeiner Form auf gemeinsame Grundwerte, auf eine digitale Ethik entsprechend einigen, was wir tun können, was wir nicht tun können. Das betrifft einerseits dieses negative Buzzword oder negativ belastete Buzzword Datenschutz. Das betrifft aber, und das ist immer so, das ist total so in Deutschland so überhaupt nicht im Fokus, dass wir eben nicht nur in Baden-Württemberg Autos produzieren können und irgendwie Maschinenbau machen können, sondern wir lassen einen wichtigen Wirtschaftssektor, nämlich den gesamten Bereich der Informatik, den gesamten Bereich der Provider, Dienstleister, Softwareentwickler, den blenden wir quasi aus unserem Wirtschaftssystem aus und kaufen das von Übersee oder aus China entsprechend ein. Und sehen diesen Milliardenmarkt nicht, der ein heftiger Zukunftsmarkt ist und nicht nur im Hinblick auf Geld, sondern eben tatsächlich auch im Hinblick auf Souveränität, dass wir eben auch, wir haben das jetzt im Zuge des Ukraine-Kriegs ein Stück weit mitgekriegt, wir haben es im Zuge der Pandemie mitgekriegt, also wir haben zwei so Warnschüsse jetzt eigentlich schon gehabt, dass die Globalisierung an ein paar Stellen auch ihre Grenzen hat und das Vorhalten lokaler Ressourcen in einer Region der Welt vielleicht auch durchaus Vorteile hat. Und das spielt eben genau an dieser Stelle eben nochmal mit rein. Das heißt, diese digitale Ethik müsste auch sowas mit beinhalten, dass wir sagen, nee, wir nehmen keine Angebote an, bei denen speziell für das Bildungswesen Preise gemacht werden, zu denen nicht mal die Festplattenkapazität gekauft werden kann, die hier pro Account mit verbaut wird. Ja. Das kann es dann einfach nicht sein. Frankreich ist zum Beispiel tatsächlich den Weg gegangen, der französische Bildungsminister, bei denen ist das ja ein bisschen zentraler gesteuert als bei uns, die haben nur einen Bildungsminister und nicht 16, der hat gesagt, Microsoft 365 ist verboten. Patsch. Die haben bereits in der Pandemie auch relativ frühzeitig für gesamt Frankreich, für eine gesamte Nation, Big Blue Button Infrastruktur aufgebaut, Matrix Infrastruktur verfeinert, weil das hatten sie ohnehin schon für Gendarmerie, Police Nationale, Militär, bei uns übrigens auch, die Bundeswehr nutzt ebenfalls Matrix. Das heißt, sie hatten diese Infrastruktur schon ein Stück weit, haben die ausgebaut, haben die auf den Bildungssektor ausgeweitet. Jede Lehrkraft hatte entsprechende Unterrichtsräume, um das entsprechend zu tun. Und die interessante Argumentation von dem MS-365-Verbot, die fand ich cool, weil er hat nicht nur gesagt, naja, das ist ein Datenschutzaspekt, das ist ein Überstülpen, auch was irgendwelche Sicherheitsregularien, was irgendwelche Content-Regularien anbetrifft, über unsere Gesellschaft, von einer anderen Gesellschaft. Also wir haben vielleicht auch unterschiedliche Gesellschaftsnormen. Das ist vielleicht auch eine Demokratisierungsfrage, sondern er hat tatsächlich auf ein Gesetz, auf ein französisches Gesetz referenziert, das gesagt hat, wir nehmen solche Anbieter grundsätzlich in unsere Schulen nur rein, wenn wir die Preise mit einem französischen Anbieter vergleichen können. Und der sagt, na gut, also das ist auch mein Preis sozusagen. Ja? Also auf gut Deutsch, sie verhindern ein Dumping der französischen Wirtschaft durch irgendwelche ausländischen Dienstleister, die mit Werbeangeboten, sage ich mal, in die Bildung reinkommen und damit versuchen, ein Bildungssystem anzufixen, dass es dann später, wenn die Personen ausgebildet sind, in die Wirtschaft gehen, Dienste anwenden, die sie eben in der Schule gelernt haben und bereits der Gewöhnungseffekt da ist und sie aus dieser Schleife nicht mehr rauskommen. Oder Schleife ist es gar keine, aus diesem tief gebuddelten Kanal, aus dieser Schlucht, die Felswände nicht mehr erklimmen können, nicht mehr erklimmen wollen, weil das eben dann vielleicht ein Stück weit mit Produktivitätsverlust für eine bestimmte Zeit verbunden ist. Also Ziel muss sein, Verringerung globaler digitaler Abhängigkeiten, Bereitstellung durchdachter digitaler Lösungen, das ist so dieser Punkt. Was vor der Pandemie wurde dann immer uns auch gesagt, wir waren davor schon immer so am, Aufzeichnung geht noch nicht, am Rummaulen und haben landesintern gesagt, wir verstehen das nicht und das müsste man anders machen, das anders schneiden, designen. Und dann wurde uns halt immer gesagt, naja, ihr habt keine Ahnung, weil sowas kann man nicht stemmen. Ja, also ein Videokonferenzsystem für mit den heutigen Maschinen und mit den heutigen Big Blue Button Versionen bei der gleichen Anzahl an Servern würden wir von 500.000 parallelen Usern ausgehen, die wir verkraften würden. Also damals wurde gesagt, sowas kann man nicht machen. Sowas kann nur ein Hyperscaler machen. Das war immer so das geflügelte Wort. Ne? Also nur Hyperscaler sind in der Lage, etwas Sonstiges zu machen. Und wir haben es eben gemacht. Ne? Also es hat halt funktioniert. Das Moodle-Team von Bellevue hat es gemacht, das BBB-Team hat es gemacht. Das hat einfach schlicht und ergreifend funktioniert. Und von daher gesehen, der Proof of Concept ist erbracht und das bedeutet, wir müssen auf Landesebene oder man könnte auch durchaus drüber nachdenken, eben tatsächlich auf nationaler Ebene durchdachte digitale Lösungen, Plattformen, die auf den pädagogischen Bedarf abgestimmt sind, nicht auf den Verwaltungsbedarf, sondern auf den pädagogischen Bedarf abgestimmt sind, die auch funktionieren dann, weil sie gut gewartet werden von den richtigen Leuten, wo es keine Service Level Agreements gibt und keine Verträge gibt, wo ich ein Moodle und Plugin brauche und dann sagt der, na, müssen wir den Vertrag neu aushandeln und das dauert dann halt wieder ein halbes Jahr, sondern ich kann das anmelden, dass ich den Bedarf habe, es wird getestet und ich habe es nächste Woche im System. Ne? Solche Systeme brauchen wir entsprechend. Wir brauchen flexible Betreibermodelle, die zeitnah auf den jeweiligen Bedarf von Schulen entsprechend auch reagieren können. Und sowas ist im Normalfall eben auf Basis von Infrastructure as a Service. So haben wir es ja im Prinzip auch gemacht. Wir haben Hetzner-Maschinen angemietet. Die AX161 waren das, was Andy vorher referenziert hat. Da war das Basisbetriebssystem entsprechend schon drauf. Man konnte halt auswählen Debian Buster und dann haben die Playbooks losgelegt und haben den Rest erledigt. Ja. In bestimmten Anwendungsfällen würde auch Platform as a Service reichen, das heißt Betriebssystem, Datenbanken und sonstiges wird vielleicht vom Provider gemanagt und ich bin nur im Dienstebereich zuständig. Und das Housing, dass man ein eigenes Rechenzentrum betreibt mit eigenen Servern etc. pp., eigenem Backup, das ist wahrscheinlich finanziell tatsächlich nicht darstellbar. Aber im Hinblick auf dieses Thema IT-Wirtschaft, da spricht auch nichts dagegen, tatsächlich deutsche Provider entsprechend zu nehmen. Das soll es angeblich ein paar geben, die tatsächlich auch noch Hallen leer stehen haben mit Racks, wo man noch ein paar Sachen reinschrauben könnte. Und das würde eben tatsächlich unsere heimische Wirtschaft entsprechend stärken. Den Betrieb, und das ist so eine der Missionen, weshalb wir hier sind, warum wir den Vortrag halten, den Betrieb einer solchen, ja, ich will es nicht Rechenzentrum nennen, sondern eben schon eine gemischte Zuständigkeit aus Rechenzentrum und wer darauf die Applikationen, die Betriebssysteme entsprechend managt, da sind wir der Meinung, das sollte durch eine landeseigene IT-Organisation stattfinden und nicht durch Outsourcing mit irgendwelchen starren, bindenden Verträgen. Das kann man irgendwie natürlich kombinieren, wenn es sich an ein paar Stellen bei Diensten, die sich gut abgesetzt haben, von denen man weiß, die möchte man weiterhin dauerhaft betreiben, dann kann man das natürlich weiterhin so lassen. Ja? Und kann die outsourcen an eine Firma, kann die dort betreiben lassen, wenn das quasi ein statischer Dienst ist, der sich nicht mehr groß verändert. Ja? Aber um flexibel reagieren zu können auf den Bedarf im Bildungssystem, in einer dynamischen Welt der Digitalisierung, kann ich das nicht mit Verträgen machen, die ich europaweit ausschreibe und wenn ich sie dann ändern möchte, brauche ich wieder ein halbes, dreiviertel Jahr, bis ich den Vertrag geändert habe. Das kann es nicht sein. Ja, das ist nicht die Lösung. Sondern die Lösung in dem Betriebsmodell ist aus unserer Sicht eben eine landeseigene IT-Organisation, speziell für den Bildungsbereich, in der auch Pädagogen beteiligt sind. Wir drei sind jetzt Lehrkräfte und haben so eine Infrastruktur betrieben. Natürlich hatten wir vorher einen entsprechenden Linux-Background, aber das geht. Es gibt auch im Bildungsbereich, wie bei einer Firewall oder bei einem Server, Dual-Home-Teachers, die technikaffin sind und die gleichzeitig auch unterrichten können. Und solche Leute braucht es in diesem System gar nicht vielleicht, um im Kern die Maschinen zu administrieren, aber um Abwägungen zu treffen, ob man bestimmte Dienste braucht oder nicht, weil sie selber aus dem Unterricht kommen und wissen, was ist vielleicht sinnvoll und was ist nicht sinnvoll. Ja. Und in welcher Konstellation, in welcher Konfiguration muss das den Schulen entsprechend zur Verfügung gestellt werden. Ja. Und damit schauen wir uns mal ein erstes Beispiel an, wo jemand sowas gemacht hat.
Ja, das ist mir passiert im Prinzip. Also ich habe 2000 mein Referendariat beendet und habe dann angefangen, bei einer Schule zu arbeiten. Damals war die Situation so, an der Schule, es gab schon diese Bellevue-Möglichkeit für die Lehrer-Mail-Adressen, aber das war darauf beschränkt, dass man nur innerhalb des Hochschulnetzes darauf zugreifen konnte. Das hat für die Lehrer bedeutet, nur aus der Schule. Und da kommt jetzt wieder das zum Tragen, was der Andi vorher gesagt hat, mit diesen klaren 5%. Naja, ein Dienst, der nur in der Schule funktioniert, funktioniert für Lehrer gar nicht, weil der größte Teil meiner Arbeitszeit verbringe ich halt daheim am Schreibtisch, da muss ich auf die E-Mails zugreifen können. Und dann habe ich einfach einen Mail-Server aufgesetzt, den habe ich, keine Ahnung, also war ich für eine Schule, ich habe ihn mail.lehrerpost.de genannt, der funktioniert heute noch, inzwischen sind da 5 Schulen drauf und das ist praktisch das, was dann so passiert ist. Ich habe dann 2-mal die Schule gewechselt, naja, und dann hat die alte Schule gesagt, da müssen wir jetzt unsere Mailadressen umziehen, dann habe ich natürlich gesagt, ja nee, ist mir egal. Die neue Schule hatte auch noch keine, dann haben wir die halt auch noch drauf gemacht und so ist es praktisch entstanden. Im Endeffekt war es dann so, an irgendeinem Punkt kam so ein Punkt, wo ich halt ein ganz schlechtes Gefühl hatte, weil ich natürlich der Einzige war, der es irgendwie gemanagt hat. Es gab auch nur die Mailadressen, sonst nichts. Und da steht jetzt ein Team mit Dirk, das ist ein guter Kollege von mir, der auch etwas Technik und Open Source affin ist. Also etwa 2013 haben wir das Problem dann adressiert, dass wir gesagt haben, das geht natürlich nicht, dass hier nur eine Person irgendwie administrativ tätig sein kann. Dann haben wir ein Team gebildet. Und seit 2019 sind wir tatsächlich so eine Art Serververbund. Allerdings komplett inoffiziell, das heißt, wir haben auch so einen Root-Server gemietet und machen im Prinzip genau das, was der Andreas vorher gesagt hat. Also die 5 Schulen, die können sich da jetzt Sachen wünschen. Ja, also von jeder Schule sind halt Leute dabei, die sich auskennen. Wir haben einen Kollegen, der hat vorher tatsächlich professionell Mail-Server administriert, so ein Exim-Geek. Der hat jetzt den Mail-Server übernommen, hat dann auch umgestellt von Postgres auf Exim natürlich, weil er sich damit halt super auskennt. Und wir haben da einfach so verteilt, wer macht was. Also es sind sechs Leute etwa, die halt einfach administrative Dinge tun. Und da haben wir nach und nach alle möglichen Dienste ausprobiert. Wenn eine Schule was will, haben wir es installiert, haben überlegt, wie kann man es machen, Wenn es nicht gebraucht wurde oder nicht lief, haben wir es halt wieder verworfen. Und haben eigentlich eine sehr gute Infrastruktur zusammengebaut gehabt. Das Einzige, wo wir nachjustieren mussten, vorher war das sehr billig, da haben wir einen relativ kleinen Uti gehabt, der hat irgendwie für jede Schule dann so 15 Euro im Monat gekostet, war also wirklich ein Schnäppchen. Dann kam Corona und wir haben unsere Moodles auch auf unserem eigenen Server, die fünf Schulen. Und das ist natürlich dann bei Corona auch ein bisschen explodiert. Das heißt, da mussten wir dann die Hardware ein bisschen aufrüsten. Das heißt, wir haben jetzt auch so ein dickes Blech, was auch ordentlich Spaß macht. Kostet allerdings jetzt 50 Euro pro Schule. Ist aber immer noch ein ganz guter Deal eigentlich. Genau, da sind wir eigentlich gut durchgekommen durch Corona auch. Und jetzt sieht man hier oben, also QG, Quenchstedt-Gymnasium, da bin ich an der Schule. Das sind so die Dinge, die wir so tatsächlich im Betrieb haben. Also was ich, da sieht man World Warden, Etherpads, Scriptpads, Wikis in Hülle und Fülle, Moodle, Webmail für Schülerinnen. Also wir haben das dann auch noch so gemacht, dass die Schüler, also der Mail-Server heißt mail.schülermail.de, total cool, der ist so eingerichtet von unserem Exim-Geek, der tut also, je nach Mail-Domain kann der gegen den LDAP von den Schulservern authentifizieren. Das heißt, jeder Schüler, der einen Account im Schulnetz hat, hat halt auch eine E-Mail-Adresse. Funktioniert super und damit kann man das Problem mit den Google-Mail-Adressen so ein bisschen adressieren. Die Erfahrungen damit, muss man ehrlich sagen, sind natürlich so zwiegespalten. Ich würde es mal so denken, so stark 20% der Schülerschaft benutzt diese Mail-Adresse. Also wir bilden das dann auch in Klasse 5 in diesem Basiskurs Medienbildung, den es in Baden-Württemberg gibt. Da werden die praktisch angeleitet, wie sie darauf zugreifen können. Zugriff auf Protokollebene ist natürlich möglich. Die Schüler werden ermutigt, Mail-Programme zu installieren und das einfach richtig zu nutzen, wie man halt Mails nutzt. Ich denke, so 20% machen es und es gibt auch immer wieder Eltern, die, also kamen sicherlich so 10 bis 20 Mal vor in den letzten 3 Jahren, die geschrieben haben, sie finden das total cool, dass es diese E-Mail-Adresse einfach gibt von der Schule für schulische Dinge. Genau, und jetzt haben wir einfach, also Pros und Kontras vielleicht noch ganz kurz, also was wirklich super ist, ist eben diese einfache Möglichkeit schaffen. Ich kann eben wirklich sagen, ich brauche was und dann kriege ich es. Also um Missverständnisse auszuräumen, das ist natürlich nicht genau das Modell, das fürs Land funktionieren kann. Das soll eben auch wieder nur zeigen, dass das ein Modell ist, das gut funktioniert für die beteiligten Schulen. Der Datenschutz ist, was die Weitergabe von Daten angeht, weitgehend gewahrt oder ist einfach gewahrt. Wir geben natürlich keine Daten weiter, wir tracken nicht und so weiter. Es gibt natürlich berechtigte Einwände, dass es Menschen sagen, gut, da tun irgendwie 6 Lehrer irgendwelche Server betreiben, die können das ja gar nicht richtig. Ja, also ich habe wirklich viel mit Dienstleistern zu tun in Baden-Württemberg, die so Schulnetze betreiben. Da würde ich sagen, bei den meisten bin ich gleich auf, um das mal vorsichtig zu formulieren. Ich bin sicherlich nicht gleich auf mit einer Firma wie Google, muss man halt auch sagen, ist klar. Also das ist ja oft ein Argument, das eben gebracht wird, dass die sagen, gut, die sind halt so gut durchorganisiert, da funktioniert das alles super, bis es dann halt nicht funktioniert. Aber prinzipiell können die das mit Sicherheit sehr viel besser. Preisgünstig ist es eigentlich auch, also die 50 Euro pro Monat auf dem dicken Blech, da können wir wirklich alles machen, was wir wollen. Und dezentrale Dienste haben auch Vorteile, das habe ich deswegen draufgeschrieben, weil natürlich, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe tatsächlich eine zentrale Nextcloud für alle Schüler in Baden-Württemberg, das wäre natürlich schon auch, oh, wer hat hier auf den Knopf, oh, jetzt ist, oh nee, das ist nicht wahr. Jetzt ist der Strom ausgegangen oder was? Jedes Stream schon, frage ich mich.
Ich weiß schon, was als nächstes kommt, genau, weil er muss jetzt nämlich sein Verschlüsselungspasswort für die Festplatte eingeben.
Ich glaube, er ist noch eingeschlafen, es gibt nur Chance, dass er nochmal
aufwacht,
wenn da Strom drauf ist.
Weil da hat er vorher oben 18 Versuche
Ruhe,
braucht.
Ruhe!
Weil die Keyboard-Belegung ja zu Anfang anders ist als die deutsche Keyboard-Belegung nachher, ne? Ist es so?
Ich weiß noch nicht, er zuckt gerade gar nicht mehr. Doch, ah, er damit habe ich natürlich alle meine
Credentials. Wie kommst du denn von der Seite?
Problem. Also alles grün für mich. Ja, also gut, ich gebe Gas. Gut, was wir eben gar nicht haben, das ist praktisch genau entgegengesetzt von dem, was der Andi gesagt hat. Wir haben natürlich überhaupt keine Leihverträge. Das ist also tatsächlich, wir haben auch keine Verträge mit den Schulen. Wir zum Beispiel, wenn jetzt eine von den Schulen sagt, wir zahlen nicht mehr, dann haben wir einfach sofort 50 Euro Loch. Und das ist tatsächlich so, ich bezahle von meinem privaten Konto diesen Server. Ja, und die Schulen zahlen darauf ein. Also das ist natürlich kein Modell, das funktionieren kann. Aber es funktioniert echt gut, schon seit etwa 20 Jahren. Dazu so viel. Dann gebe ich jetzt weiter an.
Ah, nicht? Zack, okay. Mikro habe ich.
Sagen? Ja.
So, dann ist die Frage, wenn es sowas im Kleinen schon gibt, gibt es sowas schon im Großen auch? Was hat sich da in der Pandemie entsprechend getan? Ich denke, nach uns kommt zumindest laut Mailadresse einer von Cyber4Edu, das ist quasi so Berliner CCC-Ableger von Steini, mit denen wir dann in der Pandemie auch in Kontakt waren entsprechend. Und die haben in der Pandemie quasi eine Firma gegründet, Infra.run, das ist gleichzeitig die URL, also kann man direkt entsprechend ansurfen. Und die bieten eben genau unter diesem Kontext, meines Wissens nach ohne große Gewinnabsichten, quasi nur damit das Personal bezahlt werden kann, aber kann vielleicht der Nachredner was dazu sagen, bieten die quasi bereits genau so ein Modell an und das sogar bundesweit, dass eben tatsächlich Dienstleistungen hier gebucht werden können. Der Freistaat Bayern, den wir sonst ja irgendwie, wir gehören ja dann dazu und man guckt immer so über die Grenze, wenn wir der Nachbarstaat sind und an ein paar Stellen sind die ja so ein bisschen konservativ drauf oder machen seltsame Dinge, fühlt man zumindest so in der Politik, ne? Um da mal über die Grenze rüber zu lästern. Aber obwohl man immer so sagt, naja gut, Microsoft ist in München, ist einer der größten Steuerzahler, die werden deshalb da mit Microsoft entsprechend kungeln. Die haben zwischenzeitlich so ganz heimlich, still und leise, zumindest aus meiner Sicht, die Bayern Cloud Schule aus der Taufe gehoben, die tatsächlich nicht nur für Lehrkräfte zur Verfügung steht, sondern Lehrkräfte bekommen da 100 GB auf der Own Cloud, die verwenden eine Own Cloud und die Schüler haben 2 GB, sie haben OnlyOffice integriert, sie haben E-Mail-Dienste, sie haben Matrix als Kommunikationssystem, als Messenger-System, diverses anderes Zeug auch noch, das ist quasi ein ganzer Zoo, was da entsprechend machbar ist. Auch Rheinland-Pfalz hat mit Lernplattform, mit RLP und Schulcampus entsprechende Dienstleistungen. Das heißt, es gibt bereits solche Modelle, wo Bundesländer eben tatsächlich genau auf sowas draufgesprungen sind. So, da hatten wir jetzt, glaube ich, gesagt, wir springen...
Zeit ist aus, denke ich, oder?
Oder? Solange das Mikro noch nicht wegnimmt, sagt noch ganz schnell
die Lehrer Fazit. Labern einfach zu viel.
Darf ich es nochmal kriegen? Bitte.
Gib's nicht aus der Hand.
Okay, alles klar. Also gut. Ganz kurzes Fazit. Also, wobei man sagen muss, wir sind nicht nur alleine schuld. Das ging auch ein bisschen später los. Also, Andi hat es vorher schon gesagt, es geht. Also, man kann tatsächlich das selber machen. Zur Verdeutlichung nochmal, wir alle drei haben voll durchunterrichtet durch die Corona-Zeit. Wir waren nicht freigestellt von unseren anderen Verpflichtungen. Wir haben zum Teil 20 Stunden Unterricht gehabt und haben trotzdem das noch geschafft, nebenher für 180.000 Leute Videokonferenzen zu machen. Also, es geht. Wenn man will.
2.500 Schulen.
So wie wir es beschrieben haben, ist aber keine digitale Bildungsplattform. Sind wir uns auch einig. Ja? Das funktioniert nicht. Auch das Schule Social funktioniert so nicht. Der Begriff Bildungsplattform, der wird halt leider sehr unterschiedlich gedacht. Also jeder Kultusbürokrat hat da irgendwie ein anderes Bild im Kopf, was das sein könnte. Eine spannende Diskussion gab es von Chris Köntop auf Mastodon neulich, der beschrieben hat, wie das in den Niederlanden gemacht wird, komplett Google Edu. Und ein Punkt, der mir dabei klar wurde, war im Prinzip, es muss einfach die Pädagogik im Mittelpunkt stehen. Ich brauche einfach kein Online-Büro als Lehrer. Das ist nicht das, was mir fehlt. Ich habe einen Computer, mit dem ich Arbeitsblätter machen kann. Ich brauche die Kommunikation mit den Schülern. Ich brauche ein System, wo ich die erreichen kann. Und da ist Moodle schon mal gar nicht so schlecht eigentlich, muss man auch sagen. Und was man auch braucht, was absolut essentiell ist und was schmerzlich fehlt und was von keinem Bildungspolitiker im Moment gedacht wird in Baden-Württemberg, ist die Verknüpfung zwischen Personengruppen. Ich brauche irgendein Identitätsmanagement, wo ich eine Zuordnung habe von den Eltern auf das Kind. Weil erst dann kann ich anfangen, vernünftig zu digitalisieren, indem ich praktisch Sachen sage, wie ich kann Noten oder ich kann Entschuldigungen oder irgend so was zurückkriegen. Wenn ich da in diesem Identitätsmanagement halt weiß, der Herr Müller ist der Vater von den drei Müllerkindern und nicht von dem vierten Müllerkind. Ja, das fehlt halt. Bei uns ist es zum Teil so, da kommt nicht mal die Sekretärin ins Moodle rein, weil sie halt leider Gottes keinen Account hat da. Ja, also im Moment kann man das nur von Hand lösen, aber ob das später geht, weiß einfach niemand. Und das Identitätsmanagement, das sollte offen sein. Offen in dem Sinne, dass zum Beispiel Schulbuchverlage oder auch wir als Schule Social einen Dienst da einfach andrucken können. Dass wir sagen können, gut, wir wollen ein Wiki machen, wir identifizieren einfach gegen das IDAM, das es sowieso schon gibt vom Land. Und all das wird so im Moment nicht gedacht. Das heißt, es sind einfach falsche Voraussetzungen. Das Ding kann ich mal kurz überspringen. Und das wäre jetzt praktisch im Prinzip so unser Vorschlag im Endeffekt, dass wir sagen, gut, auf irgendeine Weise, das, was der Andi vorher gesagt hat, bräuchte man eine Entität, die für Schulen Dienstleistungen zur Verfügung stellt und wo die Schulen diese Dienstleistungen einfordern oder anfordern können mit verschiedensten Dingen. Und da müsste dann zeitnah das mit dem Identitätsmanagement noch dran entwickelt werden. Und wenn man es jetzt ganz krass sieht, ist es einfach so, eigentlich bräuchte man nur Bellevue und das hätte man ein bisschen ausbauen müssen. Hat halt leider nicht geklappt, weil sich das Wissenschaftsministerium und das Kultusministerium da nicht einig waren im Großen und Ganzen. Gut, das war jetzt chaotisch, aber ich hoffe, ihr habt trotzdem was mitgenommen. In diesem Sinne, ich weiß nicht, ob noch Zeit für Fragen ist. Das dürft ihr uns natürlich jederzeit ansprechen, wann immer ihr uns seht.